Vielleicht mal gerade einen bekloppten Vorschlag. Mhm. Wenn du von der Rückseite in die obere Kante von deinem Laptop sprichst, dann würdest du nicht direkt ins Mikro sprechen, wärst aber noch relativ nah dran. Ich weiß nicht, ob die Beugung der akustischen Wellen dazu ausreicht.
Ja, das Problem ist aber bei mir, dass ich nicht genau weiß, wo denn dieses verdammte Mikro ist.
Hallo und willkommen zur Folge 21 unseres kleinen, bescheidenen Podcasts Natur und Geist über Johann Wolfgang von Goethe und seine Naturwissenschaft. Es ist wieder ruhiger geworden, nachdem die Welt kurz auf Goethes Naturwissenschaft blickte, weil Thomas und einige Kollegen aus Jena eine 40 Millionen Jahre alte Ameise in einem von Goethes Bernsteinen entdeckt hatte. In der letzten Folge haben wir das en Detail erklärt. Diesmal sind wir nur ein bisschen aktuell. Denn es jährt sich die Entdeckung einer besonderen Form von Licht, das die meisten von euch als Schwarzlicht aus der Disco kennen. Auch da gibt es eine Verbindung zu unser aller Goethe. Und noch ein Hinweis, wir kämpfen noch etwas mit der Technik, im Anspieler habt ihr es schon gehört. Deswegen klingt es manchmal nicht ganz so gut wie sonst. Ich hoffe aber, ab der nächsten Folge haben wir das im Griff. Und nun viel Spaß beim Zuhören über Goethe und das Ultraviolett. Wir haben ein ganz konkretes Thema heute. Wir haben Ultraviolettstrahlung, das ultraviolette Licht als Thema. Und es gibt einen ganz konkreten Anlass, nämlich am 22. Februar 1801 wurde ultraviolettes Licht entdeckt, also vor 225 Jahren. Und ja, also es war zu Lebzeiten von Goethe. Der Mann, der das entdeckt hat, Goethe und er, die kannten sich. Und das war der Herr, wie heißt der? Der Herr Ritter.
Johann Wilhelm Ritter.
Johann Wilhelm Ritter. Mhm. Wer war Johann Wilhelm Ritter?
Johann Wilhelm Ritter war ein Physiker, der in Jena studiert hat. Mhm. Eigentlich aus Schlesien stammt, aber seine Familie, sein Vater stammt aus Thüringen. Der Vater ist, glaube ich, in Osmanstedt geboren. Das ist gleich bei Weimar um die Ecke. Mobil an sein Gut hatte. Mhm. Und Ritter war ein Pharmazeut eigentlich, der nach Jena kam, um zu studieren.
Ja.
Und der sehr jung gestorben ist. Eine Figur ist in meiner Vorstellung, wie sie von E.T.A. Hoffmann oder wie sie Paganini vertritt, sozusagen. Das ist immer das Bild, das ich habe, wenn ich von Ritter lese. Aha. Von Ritter gibt es kaum Porträts, also gibt eine Zeichnung, wenig Porträts, man kann sich also wenig Bilder machen und man macht sich dann bewusst Bilder. Woran Ritter jung gestorben ist, kann ich gleich vorwegnehmen, das ist auch nicht ganz klar.
Ja.
Manche sagen, er ist an der exzessiven Arbeit, an Versuchen am eigenen Körper gestorben durch langjährige oder monatelange Qualen, die er sich da selber zugefügt hat. Wohl hat Ähnliches er gemacht. Das war nicht ganz unüblich. Also richtig mit dem eigenen Körper experimentieren, da Stroben durchjagen bis zum Schmerz und so weiter. Bis zur offenen Wunde. Manche sagen, er ist an Tuberkulose gestorben.
Aha.
Er ist jedenfalls jung gestorben. Er war zu Lebzeiten umstritten. Vor allem in seinen späteren Jahren, als er in München war. Da hat er nämlich, er hat versucht, ein naturphilosophisches System auf experimenteller Grundlage letztlich zu erstellen, Kräfte der Natur irgendwie aufeinander zurückzuführen. Und da war er, ich nenne das mal so, offen auch gegenüber Dingen, die wir heute ja nicht als naturwissenschaftlich ansehen würden, sich sehr intensiv mit Wünschelrouten-Gehen beschäftigt. Vor allem war er ein experimenteller Physiker und hat auch wirklich umfangreiche Experimente gemacht zum Galvanismus, zur Elektrizität, zur Optik, zu den Farben, zum Licht. Und das macht ihn für Goethe interessant.
Gerade mal formal, also jung gestorben, also wie alt ist er geworden? Etwa
33.
Okay. Und wenn du sagst, er war Physiker, also er war Pharmazeut und er war Physiker, das heißt, er war Pharmazeut und hat nebenher Physik gemacht, so wie das viele gemacht haben, eben so irgendwie Experimente und wie muss ich das vorstellen?
Also er kam nach, also in Jena hat sein wissenschaftliches Leben, also das, was ihn bekannt gemacht hat, begonnen. Aha. Und dort hat er studiert und sein Vetter hatte wenig Geld. Aha. Das war sein Lebensproblem, hat sich nie geändert im Laufe seines Lebens. Er hat, das ging sehr weit, also konnte seine Familie nicht ernähren und so weiter und so fort. Aha. Ich habe mich mit seinem Leben aber nicht so ausführlich beschäftigt. Ja. Aber es gibt eine schöne Biografie, die nicht mehr erhältlich ist quasi, also nur ein sehr teures Geld, die von Klaus Richter, das Leben des Physikers Johann Wilhelm Ritter, in der das drinnen genau reinsteht. Und vielleicht sollten wir mal eine eigene Folge über Ritter machen, also jetzt haben wir ja den Fokus auf der Entdeckung des Ultraviolets, also eines unsichtbaren Lichts. Ja. Da müssen wir dann noch gleich drauf kommen, dass das ja eigentlich wirklich was Ungewöhnliches ist, Außergewöhnliches. Und was hat Goethe damit zu tun?
Ja.
Aber ja, Ritter ist eine wirklich so interessante Figur, das kann man locker eine Stunde drüber reden.
Ja. Du sagtest, er beschäftigte sich mit Galvanismus. Also da ging es um diese ganze Elektro-Geschichte, Elektrizität, das Leben und wir denken an die Frösche, die irgendwie, hat er da irgendeine Theorie verfolgt? Oder?
Er hat nicht nur eine Theorie verfolgt, sondern er hat auch umfangreich geschrieben. Man muss dazu sagen, trotz seines kurzen Lebens, Ritter hat ein relativ umfangreiches Werk hinterlassen, was auch daran liegt, dass er sehr viele Themen behandelt hat, dass er auch sehr umständlich und sehr ausführlich schreibt. Und als Student bereits hat er ein Werk geschrieben über den Galvanismus als Grundlage des Lebensprozesses. Also für ihn waren galvanische elektrische Phänomene wie in vielen anderen Denkern und Berichten der Zeit sozusagen etwas, was grundlegend mit dem Leben zu tun hat.
Klar. Also wir denken auch an Mary Shelleys.
Wir denken an Mary Shelley,
Und das ist ja im Prinzip so die literarische Umsetzung des Ganzen.
Also dieser zündende Funke, letztlich auch das, was ja dann in der berühmten Ursuppe sich wiederfindet, wo ja auch was brodelt und kocht, aber wo auch Blitze einschlagen, dann im 20. Jahrhundert. Also das ist ein Strang, ein Motivstrang sozusagen, der auch in Ritter seinen überzeugten Verfechter hat. Er hat das gleich seinen Professoren in Jena präsentiert, dieses Manuskript, das er da veröffentlichen lassen wollte, zu dem Galvanismus. Die haben das, also Reil hat das abgelehnt. Das war ihm vielleicht zu spekulativ. Die neue Begründung kenne ich nicht. Aha. Ich weiß auch nicht, ob sie bekannt ist. Das Buch wurde dann später und wahrscheinlich in einer anderen Fassung veröffentlicht. Aber das zeigt eben diese Mischung und Verbindung, die es bei Ritter eben gibt, wie bei vielen der Zeit, aber bei Ritter eben ganz besonders ausgeprägt, nämlich die Verbindung von experimentellen Arbeiten mit der Lösung von gleich ganz umfassenden prinzipiellen Problemen der Naturkunde.
Ich finde es schön, es ist ein bisschen parallel und wahrscheinlich typisch für so die Zeit. Ich denke dann direkt an Howard, der auch Pharmazeut war und aber tatsächlich ja dann auch viele andere Sachen gemacht hat. Mhm. Das waren alles so Leute, die irgendwie anscheinend grundsätzlich neugierig waren und machen wollten und experimentieren wollten und verstehen wollten, wie Dinge funktionieren. Und das war alles eben zu den Zeiten noch so einigermaßen gut möglich. Also man brauchte keine gigantischen Apparate oder teuren Geräte, um kleine Geheimnisse oder auch größere Geheimnisse der Natur herauszufinden. Ist der Ritter so ein typischer Vertreter von Wissenschaftlern in der Zeit?
Schwierige Frage, weil es hängt natürlich an, wie man das mal typisch jetzt behandelt. Ja. Also wofür Ritter, glaube ich, paradigmatisch steht, ist, er war ein Physiker der Romantik, des romantischen Zeitalters. Mhm. Er hat alle Romantiker persönlich gekannt, die in Jena und auch außerhalb von Jena gelebt haben, ob das die Schlegels waren, ob das Schelling waren, wer auch immer, mit denen hat Ritter sozusagen Tür an Tor gewohnt. War ja eine kleine Stadt, man ist sich auch ständig begegnet, man hat sich da ständig ausgetauscht. Ja. weil du sagst, Apparate, das stimmt natürlich im Vergleich zu heute. Trotzdem hat Ritter das wenige Geld, das er hatte, ausgegeben für Geräte, für Versuche, ja, für Verbrauchsmaterialien. Das war so auch ein limitierender Faktor. Das war nicht ganz einfach, immer zu bekommen und zu besorgen.
Ja. Wie kommt ihr denn jetzt vom Galvanismus zum Ultravioletten, also zum Licht, zur Optik in diesem Bereich?
Naja.
War das auch ein Bereich, um den er sich gekümmert hat, oder wie kam er drauf?
Ja, also wie du ja schon gesagt hast, man ergreift das eine und kommt dann auf das andere und auf das dritte. Und so ähnlich war es auch bei Ritter. Ritter war ja ein genauer Leser und Rezipient der wissenschaftlichen Literatur. Und im Jahre 1800 wurde ein anderes unsichtbares Licht entdeckt.
Aha.
Nämlich das Infrarot.
Okay.
Und der Entdecker war ein deutscher oder ein englischer Musiker.
Ja.
Das ist vielleicht so spannend formulieren. Ein Musiker, ich glaube, er war Hornist oder Oboist in einem britischen Orchester, der aber natürlich nicht als Musiker das entdeckt hat, sondern als Astronom und Naturwissenschaftler. Das war nämlich Herschel, der Vater Herschel, der John Herschel dann im Englischen genannt wird, der dann auch noch freigestellt wurde und seinen wissenschaftlich-astronomischen Arbeiten leben konnte und dort auch berühmt wurde. Und der hat bei der Untersuchung, Licht ist ja in der Astronomie die wesentliche Informationsquelle.
Ja,
also
ja.
Bei der Untersuchung des Lichtes hat er bemerkt, dass sich die Farben des Spektrums des Sonnenlichts unterschiedlich verhalten, was Temperaturen betrifft. Das heißt, wenn ich verschiedene Thermometer entlang dieses Spektrums lege, dann schlägt das Thermometer sozusagen, je weiter ich zu Rot komme, ich drücke es jetzt vereinfacht aus, mehr aus. Und im Bereich jenseits des Rotes, also da, wo ich nichts mehr sehen kann, besonders. Also das heißt, es gibt hier eine Strahlung, die irgendwie mit Wärme verbunden ist.
Ja.
Und es gibt hier irgendetwas. Herschel hat das natürlich Strahlung genannt. Der war ja im newtonschen Sinne. Dass die wir nicht sehen können, die wir aber messen können. Und zwar durch das Thermometer. Also im Prinzip ist die Idee simpel, der Versuch selber ist ein bisschen komplizierter mit einem Lichtspalt und mit Thermometerreihen und so weiter. Aber ich halte sondern hinter das Prisma, also in das Spektrum einer Sonne, das durch ein Prisma gebrochen wird, ein Thermometer und sehe, ups, da passiert noch etwas, obwohl ich mit meinen Augen nichts mehr wahrnehmen kann.
Ja.
Und das muss eine Strahlung sein, die vorher, also eine Erweiterung dieses Spektrums. Auf der anderen Seite konnte man das nicht messen. Zum ersten Mal aber haben wir hier den Nachweis von etwas, was noch nie vorher ein Mensch gesehen hat.
Ja.
Eine Strahlung, unsichtbar für das Auge. Heute wissen wir natürlich, dass Infrarot und auch Ultraviolett, der von anderen Lebewesen durchaus gesehen werden kann. Für Insekten ist Ultraviolett ja für die meisten kein Problem.
Am Ende ist es alles nur elektromagnetische Strahlung.
Genau.
Und man hat entsprechende Rezeptoren.
Unser Bereich hat halt dieses Fenster.
Genau.
Die anderen Organismen verschieben sich diese Fenster, je nachdem, was ich brauche. Andere sehen natürlich gar keine Farben, gibt es auch, ist sehr weit verbreitet bei Säugetieren. Ja, und diese Entdeckung hat Herschel publiziert, teilweise, und wurde auch wahrgenommen. Und ja, und jetzt ist die Frage, wie kommt man dann auf die Idee, doch noch zu suchen auf der anderen Seite des Spektrums?
Fundamentale Entdeckung, nämlich irgendwie gibt es Strahlung außerhalb des Bereichs, den wir sehen können. Auf der einen Seite, nämlich im roten Bereich.
Mhm.
Und du hast eben gesagt, mit dem Thermometer findet man auf der anderen Seite erstmal nichts, da passiert nichts.
Mhm.
Aber man könnte darüber nachdenken, könnte das vielleicht auf der anderen Seite auch weitergehen, oder?
Genau. Also man kann über verschiedene Arten sozusagen zu einem solchen Ergebnis kommen. Zum einen war Richter fasziniert, wie viele seiner Zeit, Schelling, bei Goethe spielt eine ganz wichtige Rolle, mit der Idee der Polarität. Das heißt, Phänomene lassen sich fassen in Plus und Minus, Licht und Dunkel, Oxygenierung und Deoxygenierung in der Chemie, wie man das damals langsam genannt hat. Licht und Finsternis, habe ich schon gesagt, aber auch von mir aus so naturphilosophisch wie männlich und weiblich, einatmen, ausatmen, Systole, Diastole, kommt bei Goethe alles vor.
Ja.
Wo es am einen Ende was gibt, gibt es am anderen Ende vielleicht auch was. Also die Frage ist, wenn ich so polaristisch denke sozusagen, muss ich eben dann vielleicht was anderes suchen. Vielleicht könnte ja dort Kälte sein oder wie auch immer.
Ja, ja.
Und das ist mal sozusagen die prinzipielle, die grundsätzliche Überlegung. Die Frage ist, wie weist man jetzt was nach? Und was schon bekannt war, ist, dass ich mit chemischen Mitteln Licht nachweisen kann. Also und zwar genauer, Scheele und andere haben das schon gemacht, also ein deutsch-schwedischer Chemiker, dass ich mit bestimmten Aufstrichen sozusagen, also Kornsilberaufstrichen, Silberchloridaufstrichen würde man heute sagen, dass diese Aufstriche oxidieren und dunkel werden, wenn Licht dazukommt.
Also es gibt einfach Substanzen, die lichtempfindlich sind und sich verändern.
Unter der Anwesenheit von Licht.
Ja.
Und nichts anderes ist ja das Prinzip der Fotografie.
Genau.
Wo das sozusagen irreversibel dann geschwärzt, gedunkelt.
Also vor allem die analoge Fotografie.
Genau.
Mit Film und, ja.
Und wir sind hier auch wirklich im Vorfeld aller der Prozesse, die Voraussetzung sind für die normale, analoge, die alte Fotografie.
Ja.
Und wenn man das so jetzt so erzählt, dann klingt es so, als hätte Ritter nur eins zu eins zusammenzählt.
Ja, klar.
Aber genau das muss man tun. Ja. Man muss eben sozusagen Richtung Westen fahren, dass man im Osten ankommt und seine banale Weisheit davon sich zu geben. Er hat einfach mit Hilfe eines solchen Hornsilberaufstrichs, hat er eben wieder hinter das Prisma, nicht, also hinter das Prisma in die Spektralfarben gelegt und hat wirklich zeigen können, eben, dass diese Entdeckung hat eben am 22. Februar stattgefunden in Jena, hat ihm zeigen können, dass in dem nicht sichtbaren Bereich, also jenseits des Blau-Violetten, die Färbung des Hornsilbers am schnellsten und am stärksten, am intensivsten ist. Da wird das am stärksten scharf.
Weil da so wichtig ist, dieses Experiment, also um es mir vorzustellen, der steht in einem dunklen Raum wahrscheinlich, hat irgendwo einen Lichteinlass, wie wir das vielleicht von Goethe kennen, mit dem Loch in dem Fensterladen. Fängt dieses Licht mit einem Prisma, jagt das Licht durch dieses Prisma, das geht durch dieses Prisma, hinter dem Prisma
ist ein Blatt Papier, das bestrichen ist.
Ja, mit diesem lichtempfindlichen Material.
Genau.
Und dann sieht er, dass nicht nur im Bereich des sichtbaren Lichts eine Schwärzung ist, sondern auch jenseits davon.
Genau, und zwar vor allem jenseits. Das im sichtbaren Bereich ist noch viel, vergleichsweise viel schwächer als das im UV-Bereich. Und das ist natürlich aus heutiger Sicht eine Trivialität, leicht verständlich. UV-Licht ist ja viel energiereicher. Erzeugt also viel schneller diese schwarze Strahlung.
Ja.
Wir haben in der Goethe-Sammlung einen solchen Hornsilberaufstrich, nicht von Ritter, sondern von Thomas Seebeck, einem Physiker, mit dem Goethe eng zusammengearbeitet hat in der Zeit nach Ritter, der auch diese Versuche gemacht hat und wo wir diesen Hornsilberaufstrich, der natürlich schon fast zur Gänze, nicht fast, sondern wirklich zur Gänze, durchgeschwärzt ist. Also da sieht man kaum Unterschiede mehr, weil er halt schon länger dem Licht ausgesetzt war. Der aber auch so eine leichte Schraffur noch zeigt und der vor allem Anmerkungen zu Farbnuancen zeigt. Also Rot, Gelb, Grün, Blau ist da mit Bleistift an der Seite vermerkt. Das heißt, hier hat auch jemand, also wahrscheinlich Herr Seebeck, wahrscheinlich in Gemeinschaft mit Goethe oder jedenfalls Goethe ist mindestens geschickt,
ja,
so ein Prisma drauf gehalten, denn das sozusagen agieren lassen, Licht und Hornseelenwerk, und dann sowas hergestellt. Was das Interessante ist, es ist ja nicht nur der Beginn der Fotografie, sondern es ist auch der Beginn der Farbfotografie. Denn wenn die unterschiedlichen Wellenlängen unterschiedlich reagieren, kann ich daraus auch sozusagen Farbfotos machen.
Vom Prinzip her. Vom Prinzip her, ich wollte gerade sagen, aber wir befinden uns erstmal, also du kannst mit den lichtempfindlichen Substanzen erstmal keine Farben erstellen, du hast nur unterschiedliche Helligkeitswerte wahrscheinlich.
Genau, du, ja.
Das stimmt. Heißt, du hast im Prinzip ein schwarz-weißes Prisma.
Spektrum.
Ein Spektrum, ein schwarz-weißes Spektrum.
Genau, das aber unterschiedlich auf die einzelnen Farben reagiert. Wenn man einen Schlüssel findet, das aufzulösen, kann ich die Farben herstellen. Weil Grün bildet sich anders ab als, sagen wir, Rot oder eben Violett.
Ja, wichtiger Punkt noch, was man nicht vergessen darf, ist, es musste vorher auch irgendjemand erfinden, das Bild zu fixieren. Ne? Also du hast...
Das ist ja schon das Fixieren. Also dieses Blatt Papier, das hat bis heute gehalten.
Das heißt, aber die musste das auch bestimmt irgendwie in den... Also ich habe früher selber Fotos entwickelt und du hast ja im Prinzip den Entwickler. Ja. Der bringt im Prinzip das Muster auf dem Blatt Papier hervor. Mhm. Und wenn du jetzt einfach das Licht anmachen würdest, würde dieses lichtempfindliche Fotopapier weiter belichtet und das Foto wäre irgendwann schwarz. Ja. Der Punkt ist, du musst praktisch diese Entwicklung musst du beenden.
Genau.
Und deswegen ziehst du das Bild durch den Fixierer, eine andere Flüssigkeit. Mhm. Und die friert sozusagen den Zustand des Bildes ein und damit ist es auch nicht mehr lichtempfindlich.
Mhm.
Und also so eine Substanz musste natürlich vorher auch irgendwann entdeckt und hat auch irgendjemand entdeckt und gefunden.
Genau. Und die gibt es hier natürlich nicht, deswegen ist der ganze Streifen fast gleichmäßig dunkelgrau bis schwarz.
Aha.
Bei dem, den wir haben. Es ist ein sehr unscheinbarer Streifen, aber man kann den wahrscheinlich mit ein wenig Übertreibung als das erste Foto verkaufen, aber man kann ihn ohne Übertreibung als Dokument in frühen Fixierung von Licht verkaufen oder verstehen, die eben das Prinzip der Fotografie bereits erfüllt. Das Grundprinzip zumindest.
Klar.
Das Fixieren, hast du ganz recht, also wo du dann sozusagen diese Reaktion dann verhinderst, weil die gibt es ja noch nicht, diesen Schritt. Aber den ersten Schritt gibt es.
Ich will dich ungern korrigieren. Ich hab hier gerade mal nebenher bei der Wikipedia geguckt.
Korrigiere mich, also Gottes Willen.
Genau, weil ich selber fotografiert habe, deswegen wundert mich das. Hier gibt es einen Artikel über die Geschichte der Fotografie, da gibt es eine eigene Liste mit Anfänge bis, wie heißt das hier, Chronologie der Fotografie. Und da gibt es einen Punkt Anfänge bis 18. Jahrhundert. Also der allererste, der laut dieser Liste jetzt Lichtempfindlichkeit von Silbernitrat festgestellt hat, war Johann Heinrich Schulze. 1717 war das irgendwie.
Mhm.
1770, der schwedische Chemiker Karl Wilhelm Scheele macht erste Versuche mit Silberchlorid und entdeckt dessen Lichtempfindlichkeit.
Genau.
Scheele findet auch heraus, dass geschwärztes Silberchlorid durch Ammoniak unlöslich wird.
Mhm.
Er entdeckt, ohne sich dessen bewusst zu sein, ein Fixiermittel, das die Beständigkeit des Bildes gewährleistet. Das war ihm gar nicht klar. Okay.
Nein, aber diese Lichtempfindlichkeit des Silberchlorids, auf die greifen wir Goethe, Seebeck und Ritter und andere zurück.
Ja. Achso, dann geht es noch weiter. 1798, die Brüder Claude und Josef, wie werden die ausgesprochen, Nietzsche, also die man immer so als erste Fotografen auch mit bezeichnet, führen erste Experimente zur chemischen Fixierung der in der Camera Obscura erzeugten Bilder durch. Und dann kommt 1799, der Chemiestudent Thomas Wedgwood versucht erfolglos mit Hilfe lichtempfindlicher Stoffe die Bilder der Camera Obscura zu fixieren. Okay. Ja. Talbot entdeckt dann, erst drei Jahrzehnte später entdeckt William Henry Fox Talbot ein geeignetes Fixiermittel. Okay. Finde ich irgendwie widerstrebt sich da bei mir, habe ich da, wie soll man sagen, weil dieses Also, dass das Bild bei euch noch da ist und nicht komplett schwarz ist, verstehe ich nicht.
Also, es ist chemisch tot. Wir haben es untersuchen lassen. Und schwarz, ja, es ist schwarz oder dunkelgrau oder wie du es nennen möchtest.
Ja.
Vielleicht hat es noch einen silbrig-glänzenden Anteil daran. Also, es ist nicht diese Rostschwärze oder dieses tiefe Schwarz, aber erkennen kannst du da Schattierungen, mehr nicht.
Okay, dann doch. Interessant.
Also, ja, gut. Wir haben das auch abgebildet in unserem Katalog.
Ja.
Und auch in dem schönen Buch von Olaf Müller, das wir vielleicht zur heutigen Buchempfehlung machen. Mit dem Titel Ultraviolett ist es ebenfalls abgebildet. Da kann man sich eine Vorstellung machen,
Was
in Goethes Sammlung sich da befindet.
Also, Ritter hat das entdeckt, irgendwie bei sich zu Hause oder wo immer der das auch gemacht hat.
Ja, wahrscheinlich bei sich zu Hause.
Und dann?
Ritter hat es bei sich entdeckt und wir haben da jetzt den zweiten Fall, dass es unsichtbare Strahlen gibt, die auch noch nie ein Mensch gesehen hat, obwohl wir die Wirkung dieser Strahlen durchbrauen werden und durch alle Stände gehen. Also ja nicht messen, aber also, wenn merklich ist, aber das wusste man natürlich nicht. Das ist das eine. Das andere ist, er hat ein Prinzip verwendet, nämlich das der Polarität.
Ja.
Wenn ich halte mich hier an die Ausführungen von Olaf Müller, der das so interpretiert, und ich finde das auch nachvollziehbar und plausibel. Er hat im Prinzip entdeckt, dass der Polarität und aus diesem Prinzip, dass er eigentlich, ich will nicht sagen falsch ist, aber dass ja ein Prinzip ist, das man vielleicht nicht überall anwenden kann, nicht überall anwenden soll, dass ein Prinzip der Naturphilosophie ist. Und aus diesem Prinzip etwas Richtiges, nämlich eine Entdeckung, etwas völlig Neues gemacht. Und das ist sehr faszinierend. Also das, die empirische Grundlage oder die Grundlage meines Denkens, die ist zumindest strittig, aber die Entdeckung ist da.
Die Entdeckung ist definitiv da. Was bedeutet genau diese Polarität? Du hast eben so ein paar Beispiele genannt, das klang immer so nach Gegensätzen.
Genau, also wir haben, was weiß ich, in der goethischen Farbenlehre spielt Polarität natürlich eine ganz wichtige Rolle. Wir haben die Polarität zwischen hell und dunkel, zwischen schwarz und weiß, zwischen den beiden Urfarben blau und gelb, die als erstes aus dem Dunkel und aus dem Hellen hervortreten, durch Trübung oder durch Trübung des weißen Lichts und die sich dann steigern können zur Orange und Rot und zu solchen Farben. Also wir haben hier ein Denken, das in solchen Dichotomien
ein Muster
in solchen Dichotomien arbeitet.
Möglicherweise in der Natur.
Genau, und das der Natur zuschreibt, und das kann man ja, also wenn man es jetzt ganz einfach sagt, das kann man ja, das ist ja kein Fehler, man kann ja der belebten Natur Geschlechter zuschreiben, von der Blüte, die männliche und weibliche Blütenteile hat. Oder bei den Alben gibt es Geschlechter oder bei überall, wo du hinsiehst, was du musst schon wirklich lange suchen, wo es das nicht gibt.
Ja.
Du kannst auch das Weltall sozusagen als Polarität von Licht und Finsternis ansehen, auch wenn du auf den Nachthimmel blickst.
Ja.
Gibt es viele Möglichkeiten. Du kannst aber auch sozusagen konkret in die Natur das hineinlegen und analog der Überlegung, ich finde da jetzt ein unbekanntes Tier, das ist eindeutig ein Weibchen, es muss dazu wahrscheinlich auch ein Männchen geben, das vielleicht ganz anders aussieht, gibt es ja bei vielen Tieren, vielleicht aber auch nicht, aber das ist eine Forschungsthese und danach kann ich suchen. Ich werde, wenn ich die beiden gefunden habe, wahrscheinlich kein drittes Geschlecht suchen, kann ich machen, wie auch immer.
Ja.
Und ähnlich ist es hier auch. Ich habe auf der einen Seite des Spektrums etwas gefunden. Vielleicht gibt es auf der anderen Seite auch was. Das ist die These, das Modell, mit dem ich vorgehe sozusagen.
Ja.
Und in dem Fall kann man es als Polarität ansehen. Man kann es natürlich auch als Erweiterung der elektromagnetischen Spektrums ansehen.
Genau, das wäre der Punkt. Tatsächlich ist es ja so, ich meine, das kommt halt natürlich aus der Betrachtungsweise heraus, dass wir erstmal nur einen Ausschnitt dieses elektromagnetischen Spektrums sehen, den wir als Licht bezeichnen. Das sichtbare Licht. Und tatsächlich ist es ja aber so, ich meine, so habe ich mir auch, also mir, ich habe lange gebraucht, bis mir klar wurde, dass Röntgenstrahlung, sage ich jetzt mal, oder was es auch immer noch gibt, im astronomischen, also im ganz großen Bereich oder Mikro, alles, dass es im Prinzip eigentlich alles dasselbe ist und wir aber eben nur Rezeptoren für einen kleinen Ausschnitt haben. Aber im Prinzip ist das ein Kontinuum von ganz groß zu ganz klein, dasselbe Ding sozusagen oder das, dieselbe Strahlung oder wie soll man Substanz.
Ja, es lässt sich auf dasselbe Prinzip zurückführen.
Genau.
Du musst eine Variable nur verändern.
Genau.
Die Energie, wenn du so willst, oder die Wellenlänge.
Wenn wir Rezeptoren für Röntgenstrahlung hätten, also von Natur aus, dann würden wir die Welt in dem Bereich sehen. Heute nutzen wir halt technische Mittel, um Röntgenstrahlung zu sehen. Und also wenn ich jetzt an Astronomie denke. Und das heißt, das war aber zu den Zeiten natürlich noch überhaupt gar nicht klar. Und so ergibt sich diese Polarität von einer Seite auf der anderen Seite nur dadurch, dass wir denken, Licht ist eben dieser Bereich, den wir sehen.
Ja. Man könnte natürlich auch weitergehen und sagen, es gibt auch jenseits dieses unsichtbaren Lichtes noch ein unsichtbareres Licht.
Ja.
Und im Prinzip ist das der erste Schritt zu einer Abfolge ins Unendliche, hätte ich fast gesagt, also in Bereiche von Wellenlängen, die eben noch viel weiter weg sind. Als
was mir eben nicht einfiel, Radiowellen zum Beispiel, sind auch nichts anderes.
Ja,
also wenn du aufwechselst, es gibt Licht irgendwie und es gibt Radiowellen, das sind irgendwie erstmal zwei verschiedene Dinge. Weil Licht ist das, was wir mit den Augen sehen und Radiowellen ist das, was wir mit dem Radio aufnehmen. Empfangen können, tatsächlich ist das eigentlich das Gleiche. Nur halt mit größerer Frequenz, mit größerer Wellenlänge oder kleinerer Wellenlänge oder so. Und
was hat das alles mit Goethe zu tun?
Gute Frage.
Die müsstest du eigentlich du stellen.
Ja, ich bin
da jetzt zuvor gekommen, aber weißt du, wir haben doch jetzt genau das gemacht. Wir haben uns eigentlich ein bisschen wie die Kinder gewundert, dass es. Du hast gesagt, es ist keine Polarität, sondern es ist eben ein Naturprinzip, dass das eben alles sozusagen, was sich nur in der Wellenlänge unterscheidet.
Ja, genau.
Aber genau das ist doch eben auch ein naturphilosophisches Konzept oder ein Zurückführen von vielen Phänomenen, von unterschiedlichsten Phänomenen, die wir in unserer Alltagserfahrung gar nicht zusammenbringen können, die aber zusammengehören.
Ja, ja.
Und genau das ist dieses polaristische Denken auch. Oh, weil der entscheidende Schritt ist ja bereits der, dass es eben jenseits von dem, was wir so einfach wahrnehmen können und so selbstverständlich, noch Dinge gibt, die sich auch messen lassen, die auch da sind und mit denen ich auch umgehen kann.
Ja.
Und ob ich das jetzt Polarität nenne, was naheliegend ist in dieser Zeit und was natürlich von Goethe noch befördert wird, da kommt jetzt Goethe wirklich ins Spiel.
Ja.
Oder ob ich das anders nenne, ist eigentlich egal. Die Fruchtbarkeit dieses ersten Schritts ist doch das Beeindruckende.
Und es gab noch eine Menge in dem Bereich einfach zu entdecken, in diesem, ich sag mal in Anführungszeichen, relativ leicht greifbaren und entdeckbaren Bereich.
Stimmt, ich habe aber keine Sorge, dass uns das ausgehen wird, wenn ich mir denke, dass die dunkle Materie, die dunkle Energie ja immer noch 3/4 oder noch mehr ausmachen, von denen wir wirklich keine Ahnung haben, was das ist.
Dass wir noch Sachen entdecken können, definitiv.
Aber zwar grundlegende.
Aber ob das irgendjemand, der eigentlich Apotheker ist, mit Hausmitteln herausfindet, was schwarze Energie und schwarze Materie, würde ich erstmal bezweifeln.
Das würde ich auch bezweifeln, aber ich lasse mich auch gerne überraschen. Und
gut, Goethe. Wie Goethe und Ritter, wie hängen die zusammen? Die kennen sich. Kannten sie in Jena wahrscheinlich, kannten die sich?
Die kannten sich bereits. Sie haben sich spätestens im Jahr 1800 kennengelernt, vielleicht auch schon früher, aber 1800 ist nachweisbar, als sie sich persönlich kannten. Ritter hat auch mal im Schloss Belvedere, das ist südlich von Weimar, gelebt. Da könnte Goethe ihn auch schon persönlich getroffen haben. Jedenfalls, die kannten sich und standen auch im Austausch miteinander.
Ja.
Wie Goethe ja überhaupt mit diesem romantischen Zirkeln da in einem lockeren Austausch war und auch ständig in Jena. In Jena hatten wir ja auch schon eine kleine Folge darüber gemacht. Und das Besondere ist, Am 22. Februar 1801 hat Ritter das entdeckt. Am 23. kommt er nach Weimar zu Goethe.
Ja.
Also einen Tag nach seiner Entdeckung. Und verabredet sich für den nächsten Tag, um sich mit Goethe genauer zu treffen,
ja.
Sagt dann diese Verabredung ab und kommt dann erst einen Tag später,
ja.
Also am 25. Also das heißt, kaum ist diese Entdeckung gemacht, das Wetter ist schlecht an diesem Tag, am nächsten Tag, hat auch Olaf Müller herausgefunden, aber Herr Ritter heißt trotzdem, um mit Goethe über Optisches zu sprechen. Das wissen wir, weil Goethe das in seinem Tagebuch festgehalten
hat. Yeah.
Goethe hat natürlich nicht UV-Licht oder sonst was geschrieben, das Wort gab es damals noch nicht.
Yeah.
Chemische Strahlen und Ähnliches sind die Ausdrücke, die Ritter verwendet. Chemische Polarität im Licht und solche Sachen. Yeah. Das Wort UV oder Ultraviolett gibt es, das entsteht erst später. Wir haben also keinen direkten Beleg und direkten Beweis, dass er da mit seiner Entdeckung von der anderen Seite gekommen ist. Aber beide haben sich über Herschels Infrarot ausgetauscht. Da ist auch der Aufsatz, in dem Herschel diese Entdeckung geschrieben hat und veröffentlicht hat, zwischen Goethe und Ritter hin und her gewandelt.
Aha.
Und man kann so recht annehmen, dass dann am 25. Februar, ein Mittwoch war das, am 25. Februar Goethe das Experiment vorgeführt bekommen hat in seinem Arbeitszimmer. Da muss ich wieder Herr Olaf Müller zitieren, der hat das rekonstruiert, wie das hätte sein müssen. Wir haben ja dieses berühmte Loch im Fensterladen schon kennengelernt. Damit man hier sinnvoll mit dem Prisma arbeiten kann, musste man dieses Loch, das hat die Größe für ein Sonnenmikroskop, das man da auch anschrauben kann, musste dieses Loch verkleinert werden. Auf so 1,5 Zentimeter Durchmesser. Das hat man mit Papier gemacht, mit stärkerem Papier. Diese Papiere sind erhalten, mit diesen Durchmessern von 1,5 Zentimetern ungefähr.
Ja.
Und dann konnte man schon experimentieren. Und wenn man, wir müssen immer bedenken, wir brauchen Sonnenlicht.
Ja.
Andere gute Lichtquellen gibt es nicht. Das heißt, es war nur möglich zwischen 11 Uhr und 13.30 Uhr sozusagen, 14 Uhr. Südseite, dann der Tag muss außerdem sonnig sein. Das ist vielleicht der Grund, warum Ritter da einmal abgesagt hat und erst am 25. nicht. An dem Tag wissen wir, dass es ein sonnig strahlend schöner Tag war.
Völlig logisch.
Und da hat wahrscheinlich, mit größter Wahrscheinlichkeit, Herr Ritter, Goethe, diese Experimente vorgeführt und das UV-Licht. Dann. Das heißt, Goethe ist so nahe an der Erforschung und Entdeckung dieser Dinge dran, also zwischen Jena und Weimar, letztlich nur einen Tag, vorgeführt erst wahrscheinlich 3 Tage später.
Ja.
Und Goethe denkt dann lange drüber nach. Was macht Goethe eigentlich da die ganze Zeit?
Lass mich gerade fragen. Also, Februar, die Sonne steht auch recht tief, das heißt, sie knallt direkt da in dieses Loch rein, mit dem Papier abgedeckt. Möglicherweise haben die Versuche gemacht. Du hast gesagt, es gab den Eintrag im Tagebuch.
Ja.
Steht da nur, heute hat mich Ritter besucht? Oder?
Genau. Also Goethes Tagebuch ist ja nicht ein Tagebuch, wie man das landläufig sich vorstellt. Da stehen keine Gefühle, Reflexionen und sonst was drinnen, sondern es ist auch kein Journal im Sinne eines wissenschaftlichen Journals, sondern es ist, hat fast die Größe oder die Art eines Kalenders, wo ich für jeden Tag schreibe, heute Mittag gegessen, heute am Faust gearbeitet, dann kam Forscher sowieso, Künstler sowieso oder Frau sowieso, abends unwohl oder sonst was. Also das kann man in 3 Zeilen oft oder noch weniger zusammenfassen. Und ähnlich steht es auch an dem Tag. Ich habe es jetzt nicht rausgesucht, ich weiß es nicht auswendig, aber es steht eben da, dass Ritter ihn besucht hat und dass über Optisches geredet oder Optisches gemacht wurde. Ne?
Ah, das auf jeden Fall. Okay, das zumindest immerhin. Weil ich denke jetzt gerade, die Entdeckung, die Ritter ja gemacht hat, ist ja so fundamental.
Ja.
Und wenn er Goethe davon erzählt hat, hätte Goethe das nicht in sein Tagebuch geschrieben.
Goethe hat was anderes gemacht. Goethe hat darüber nachgedacht. Und Goethe hat dann Ritter einen Brief geschrieben, 3-4 Wochen später.
Aha.
Es ist der einzige erhaltene Brief Goethes an Ritter.
Aha.
Und da entwirft Goethe, also der Originalbrief, muss man auch ganz korrekt sagen, ist nicht erhalten, aber die Abschrift, Goethe hat ja von seinen Briefen Abschriften erhalten, ist erhalten. Und Ritter hat Jahre später diesen Brief Goethes kommentiert und veröffentlicht.
Ah.
Und das ist ein sehr langer Brief. In der Veröffentlichung, die Druckseiten, das sind 10 Druckseiten. Und da schlägt Goethe eine ganze Reihe von Experimenten vor, die alle im Zusammenhang mit Herschel stehen, mit der Entdeckung des Infraroths, mit den optischen Versuchen, die sie da wohl gemacht haben.
Aha.
Und vor allem mit den Versuchen, die noch zu machen sind, damit man noch mehr Erkenntnisse daraus ziehen kann. Das heißt, die Farbenlehre ist ja noch nicht veröffentlicht.
Ja.
Goethe arbeitet seit vielen Jahren an Licht- und Farbenuntersuchungen, nennen wir es mal so, hat schon veröffentlicht die Versuche zur Optik, 1791, 92.
Ja.
Jeder weiß, und er hat das auch im Briefwechsel sonst wie jeder, dass hier eine intensive Beschäftigung mit der Farbenlehre stattfindet. Die Farbenlehre selber hat Ritter knapp nicht erlebt. Die Farbenlehre ist 1810 erschienen, Mai, glaube ich, und Ritter starb Anfang 1810. Aber es gab sozusagen Proofs, wie nennt man das? Also
Belege.
Ja, also Teile der Farbenlehre, die schon als Druck kursierten.
Ja. Ach so, okay.
Vor der Veröffentlichung.
Ja, vor Abdrucke.
Genau, der ganze didaktische Teil in einer Art Sonderdruck schon bereits 1807, 1808. Und das hat Ritter rezipiert. Und deswegen hat er auch, also Ritter hat das sozusagen mitverfolgt. Und was Goethe macht, vorher und nachher natürlich, bis zu seinem frühen Tod. Und deswegen ist anzunehmen, dass er da genauer Bescheid wusste und dass die wirklich sozusagen in Augenhöhe miteinander sprechen konnten. Also es scheint mir sehr unwahrscheinlich, dass es dann nicht zu einem Gespräch über dieses später Twitter-Roulette genannte Licht und seine Entdeckung gekommen ist. Wir haben natürlich keinen eindeutigen Beleg, wo das draufsteht, aber ja.
Ich frage mich gerade, also aus heutiger Sicht, Wissenschaftler, die das Ergebnis noch nicht publiziert haben, halten sich sehr bedeckt mit Ergebnissen, die sie bekannt geben. Das war zu den Zeiten wahrscheinlich ganz anders.
Nicht ganz, nicht ganz. Auch Herschel hat sich beeilt, das zu veröffentlichen.
Mhm.
Ritter war das auch klar. Und Ritter hat gleich 3 oder 4 Veröffentlichungen in diesem Frühjahr da rausgeworfen, sozusagen.
Ah.
Kurze Sachen, um die Priorität da quasi zu sichern. Das war eben ein Aufsatz, den er auch datiert hat, nämlich 18.04., 18. April 1801, ja, der den Titel trägt, Chemische Polarität im Licht. Ja, und wo er Schlussfolgerungen sieht, die berühmteste ist der Satz 1 dazu, es gibt Strahlen im Sonnenlicht, die nicht leuchten. Und so weiter. Also Ritter hat sofort innerhalb weniger Wochen einen Vortrag in Jena, für die Naturforschende Gesellschaft in Jena gehalten, noch im März 1801 zum Ultraviolett. Und hat auch noch weitere Aufsätze veröffentlicht. Das Problem bei Ritter, wir haben das ja schon kurz angedeutet, Ritter war sehr in Geldnot.
Ja.
Und Ritter musste am 2. April 1801, also was soll ich sagen, ein paar Wochen nach seiner Entdeckung der Unsterblichkeit,
ja,
man darf nicht lachen darüber, aber er musste fliehen aus Jena, weil die Gläubiger ihn verfolgt haben.
Ja. Ja.
Und hat sich dann längere Zeit, konnte sich in Jena nicht blicken lassen, ist dann nach Weimar gezogen,
ja,
auch nach Oberweimar dann später und so weiter und so fort. Stand da mit Goethe auch noch im Austausch und in Kontakt und hat das auch gesichert, dass das seine Entdeckung ist. Also es wäre unmöglich für Goethe, das nicht wahrzunehmen gewesen.
Okay. Hat denn Goethe später dann irgendwie nochmal, ist er nochmal darauf irgendwie eingegangen, hat es nochmal irgendwo verarbeitet in seinen Werken? Weißt du das zufällig?
Also was Goethe als Ritter ausgezeichnet hat, ist, dass ein Ritter, der ursprünglich ja wie die meisten von Juden sehr eingenommen war, dann im Laufe der Begegnung mit Goethe, also noch im Jahr 1801, damit beginnt, sich von Juden abzuwenden und Juden experimentell versucht zu widerlegen, was ihm selber seiner Meinung nach auch gelungen ist. Okay. Und er schreibt das dann triumphierend im Sommer 1801 noch, also nur ein paar Monate danach, dass Newton wahrhaft widerlegt wurde. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Aha. Ein weiterer wichtiger Punkt wäre, also sprich, Goethe gelingt es, Ritter anzustecken mit seinem Anti-Newtonismus. Mhm. Das ist das eine Interessante. Und das andere ist, Goethe ist, was macht, und darauf wollte ich zuerst hinaus, was macht Goethe ja, bevor Ritter kommt? Also Goethe schreibt gerade am Faust.
Ja.
Und diese Arbeit am Faust, die lässt er nicht liegen, aber die tritt zurück in der monatelangen Beschäftigung mit der chemischen Polarität des Lichts. Mhm. Das heißt, Goethes Interessen an diesen Fragen, nicht nur an der Entdeckungsultraviolett, aber eben auch, hat auch sozusagen auf die Literaturgeschichte einen Einfluss, ja, nämlich auf die weitere Verzögerung der Fertigstellung, ja, des Faust. Ja. Goethe ist gerade an der Walpurgisnacht, das ist vielleicht besonders interessant. Aha, aha, aha. Aber ja, und Goethe und Ritter treffen sich öfters, also 1803. Goethe gilt Ritter auch als jemand, der ihn vielleicht protegieren könnte oder ihm eine Einstellung verschaffen könnte. Aha. Dazu kommt es dann letztlich nicht. Goethe setzt zwar durch, dass Ritter über Calvinismus lesen darf an der Universität in Jena, Ritter wird dann auf eine Professur berufen nach Erlangen und dann nach Bayern,
immerhin,
an die Bayerische Akademie. Und da zieht dann Ritter weg, 1805. Ja. Goethe nimmt zwar noch teil an Ritters Publikationen, hat er sehr viel in seiner Bibliothek, liest die auch noch, wir wissen genau, wann er was wie gelesen hat und so weiter. Ritters Vorlesungen kommen noch an Goethe und auch Goethes Farbenlehre, zumindest der Teil, der eben sozusagen als Vortrupp erschienen ist, kommt noch an Ritter, aber sie treffen sich nach 1803 nicht mehr wieder. Das Einzige, was Ritter noch macht, sozusagen im Sinn, im Hinblick auf Goethe, ist eben diesen langen Brief zu veröffentlichen.
Ja.
Das macht er 1808 und das ist 1,5 Jahre vor, nicht einmal ein gutes Jahr vor Ritters Tod.
Okay.
Damit schließt das dann ab. Wie gesagt, hat sich Ritter, der ja sehr viel experimentell gearbeitet hat, das auch in München weiterverfolgt. Und einer der Hauptgründe, warum dann Ritter als immer unseriöser angesehen wurde, eben seine Beschäftigung mit Künstlerrouten und ähnlichen Dingen gewesen, die ja gerade erst ausgeschlossen worden waren aus den Geowissenschaften zum Beispiel. Also Trebra, den wir auch schon öfters erwähnt haben, der große Geologe und geologischer Freund Goethe sozusagen, der hat in seinen Revieren die Wünschel-Routengänger ausgeschlossen. Also das war irgendwann in den 1770er bis 1790er Jahren. Da waren die noch unterwegs und hat versucht, das Prognostizieren und das Auffinden von Lagerstätten für eine wissenschaftliche Grundlage zu stellen. Und im Zuge dieser allumfassenden, alles ist mit allen verbundenen romantischen, naturphilosophischen Lehren, hat man dann auch den Wünschelruten wieder so etwas zugeschrieben. Das hat Ritter noch gemacht.
Ja. Aha, aber es ist jetzt nicht bei Goethe irgendwie im Laufe der nächsten, der hatte ja da noch fast 30 Jahre, 25 Jahre.
Nein, das hat für die Farbenlehre weniger Rolle gespielt als das polarisierte Licht und die Entdeckung der Polarisation im Licht und was Goethe ja die endoptischen Farben nennt und andere Phänomene haben ihn mehr interessiert.
Okay, vor 225 Jahren war das. Schön, also ich kriege immer mehr den Eindruck, dass es eben so Leute gab, die irgendwie Sachen gemacht haben und nebenher auch noch Wissenschaft gemacht haben. Oder ja doch, nebenher oder auch vielleicht von der Zeit her sehr viel Wissenschaft gemacht haben und noch ganz grundlegende Dinge entdecken konnten, ohne viel Aufwand. Und da muss ich jetzt dran denken, so als Wissenschaftsjournalist, der ich ja dann bin, kriegt man ab und zu schon mal von klassischerweise dem pensionierten oder in Rente stehenden deutschen Ingenieur Briefe geschrieben, die auch irgendwas entdeckt haben. Oder gerade so im esoterischen Bereich gibt es ja auch viele Leute, auch in Physik und so, die irgendwelche Perpetuum mobile entdeckt haben, die im Prinzip eigentlich ganz ähnlich so leben und arbeiten. Also die haben irgendwie einen Beruf und haben eine grundsätzliche Neugier und versuchen, Rätsel zu lösen und das eben mit den Möglichkeiten, die sie haben. Nur offenbar gibt es da gar nicht mehr so viel zu entdecken, der noch erreichbar ist mit diesen Mitteln. Und das war halt vor 200 Jahren noch ganz anders. Aber im Prinzip stehen die so ein bisschen in der Tradition dieser Leute wie Howard oder Ritter. Nur dass halt alles schon abgegrast ist. Finde ich.
Ich weiß es nicht, ob das so ist. Also wenn man sich vorstellt, wie hätten wir mir 1890 die Physik beurteilt. Aha. Wir haben das physikalische Weltbild errichtet auf Newton'scher und Laplace'scher Grundlage, auf der Grundlage der Physik und Chemie des 19. Jahrhunderts. Wer hätte da vorhersagen können, dass in wenigen Jahren oder ein, zwei Jahrzehnten so etwas wie die Quantenphysik im Jahr 1900 und die beiden Relativitätstheorien 1905 und 1915 die Physik ja und damit unser ganzes Weltbild auf den Kopf stellen. Ja, und diese Dinge sind eigentlich ja nur mit wenig experimentellem Hintergrund gemacht worden.
Ja, gerade bei Einstein natürlich, der ist ja Patent.
Und vieles davon ist gedankenexperiment und errechnet. Ja. Ich wäre vorsichtig vor solchen Wänden. Ja. Ich glaube schon, dass natürlich hast du recht, wenn du sagst, es ist nicht nur der Apparataufwand, der Methodenaufwand unermesslich gestiegen, sondern es ist auch der Anspruch, den zu bedienen und die Fragestellungen mit dem in Übereinstimmung zu bringen, die Ausbildung, um damit umzugehen, mit Fragestellungen, Methoden, Neues überhaupt entwickeln zu können, ist unendlich komplex geworden, das stimmt schon.
Also, und auch die experimentellen Belege für Einstein und
denen arbeiten wir ja immer noch.
Sozusagen. An denen arbeiten wir immer noch und betreiben einen gigantischen Aufwand, um sowas zu untersuchen. Das wäre halt, das ist halt Personen, die gar nicht in diesem Feld arbeiten, professionell, hauptberuflich, gar nicht möglich. Wäre das eben zur Zeit von Goethe und von Ritter und von Howard tatsächlich noch möglich war.
Ja. Scheint mir. Also wenn man etwas erkennen möchte ohne apparativen Aufwand, dann könnte man, also abgesehen von den bekannten Problemen, dem fast einem Dutzend Problemen mathematischer Aufgaben, die ungelöst sind bislang, könnte man auch dem Gödel'schen Gottesbeweis ohne jeden apparativen Aufwand, wenn man das kann, widerlegen, weil der ist bisher unwiderlegt und ich glaube nicht, dass man da irgendwelche Experimente oder sonst was dafür braucht, sondern man müsste eine Voraussetzung für den Logikfehler finden. Aha. Da kann man nur jeden herausfordern und beglückwünschen, wenn ihm das gelingt.
Ich weiß nicht, stellt sich so ein Bild ein von das, was ich eben meinte mit dem Abgrasen. Also es gibt halt erreichbare Entdeckungen innerhalb deiner Lebewelt, die du mit den Mitteln, die du zur Verfügung hast, entdecken kannst. Mhm. Und von meinem Eindruck her ist es so, dass die halt in der Zeit tatsächlich entdeckt wurden, weil es noch viel in der Reichweite gab. Während wir inzwischen die Entdeckungen, die man machen muss, liegen halt außerhalb unserer Reichweite eines Normalsterblichen, der also nicht Normalsterblichen, eines Amateurs. Mhm. eines, der nicht in dem Betrieb ist, der nicht im Wissenschaftsbetrieb ist und der dann neben seinem normalen Beruf eben dann Wissenschaft macht, dass die noch wirklich Grundlegendes entdecken könnten.
Ja, genau. Also wir hatten ja unlängst mal ein Beispiel, Wilhelm Olbers, der ja Arzt war und praktisch in seinen Nebenstunden, in seinem von seinem Wohnzimmer aus sozusagen, mit seinen privaten Fernrohren den Himmel durchforscht hat. Aha. Das wäre so ein klassisches Beispiel, der aber doch ein bedeutender Astronom, bedeutender Entdeckungen war. Ich glaube, es gibt noch einen anderen wichtigen und ganz interessanten Unterschied, nämlich in einer Frühzeit einer wissenschaftlichen Entwicklung, da sind noch viel mehr Theorien, Thesen, Modelle möglich. Es ist noch vieles nicht ausschließbar. Ja. Und deswegen wuchern die Thesenbildung in alle Richtungen. Und es gibt ganz intensive Auseinandersetzungen. Das ist eine sehr lebendige Phase der Wissenschaft. Ja. Denn in späteren Phasen, wo vieles schon ausgeschieden wurde, aussortiert wurde, nur mehr wenig überbleibt. Aber das ist dann sehr komplex. Und das zu überblicken, ist dann vielleicht noch schwieriger als diese Vielfalt. Ja. Aber diese Vielfalt in der Frühphase von wissenschaftlichen Disziplinen, die macht auch den Reichtum aus, dieser Disziplinen. Und ich finde, das ist einer der interessanten Aspekte an der Wissenschaftsgeschichte, dass wir uns wir hatten ja schon mal gesprochen, was es alles zur Entstehung der Erde für Möglichkeiten gibt. Das haben wir nur einen Bruchteil behandelt. Das ist eben heute so nicht mehr möglich. Ja. In einer späteren, oder wenn ich es nicht mal Spätphase nennen kann, aber in einer späteren Phase, weil vieles schon entschieden ist.
Weil vieles schon entschieden ist und weil teilweise auch Dinge so komplex sind, dass sie für Leute außerhalb des Betriebs gar nicht möglicherweise verstanden werden können, was dazu führt, dass sie solche Dinge gar nicht in ihre Überlegungen mit einbeziehen, was dann dazu führt, dass sie angeben, sie haben eine Entdeckung gemacht und da guckt dann ein Wissenschaftler drauf und denkt, ja, aber sie haben die und die Aspekte alle gar nicht beachtet. Das müssen sie erstmal alles abarbeiten, um dann zu dem Schluss zu kommen. Mhm. Und das war, ja, das wäre eben auch so ein Punkt, ne? Also die Komplexität ist einfach auch enorm. Auch die Erklärungstiefe. Man ist inzwischen einfach in Bereiche vorgedrungen, die man auch nur noch untersuchen kann mit Mitteln, mit Werkzeugen, die einfach auch niemandem zur Verfügung stehen.
Und die auch immer unanschaulicher werden.
Ja, auch das sowieso, genau.
Ja. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass wir uns mit Fragestellungen beschäftigen, die eigentlich immer schwerer nachvollziehbar sind. Ja. Und das ist in dieser Zeit vielleicht anders. Und vielleicht ist Goethe-Zeit und vielleicht ist auch die Person Goethes gerade jemand, der diese verschwindende Anschaulichkeit der Natur, der das als Verlust wahrnimmt.
Ja.
Mit seiner Idee, dass wir das Urphänomene quasi wirklich sehen können, dass es eigentlich keinen dahinter gibt, das auch irgendwie aufzuhalten versucht oder damit umzugehen versucht, vielleicht muss man es so formulieren.
Und auch versucht, all die Phänomene immer noch mit Begriffen und Methoden zu erforschen, die noch in einem menschlichen Bereich liegen, vorstellbar und so.
Genau, die das auch anschaulich machen.
Ja, genau. Ne? Und Quantenphysik wäre für Goethe wahrscheinlich ein völlig absurdes Ding, was überhaupt keinen Sinn ergibt.
Möglich,
Ist bei uns allen so wahrscheinlich, aber es ist halt jenseits unserer Erfahrungswelt, was wir erstmal im ersten Moment mit unseren Sinnen und dem einfachen Verstand nachvollziehen können.
Mhm. Damit sind wir, glaube ich, an einem guten Endpunkt auch angelangt, das wäre wirklich ein ganz weites Feld und vielleicht auch nicht unseres. Ich möchte noch mal kurz auf das Buch hinweisen von Olaf L. Müller, das eben den Titel trägt Ultraviolett, Johann Wilhelm Ritters Werk und Goethes Beitrag zur Biografie einer Kooperation und das bei Wallstein 2021 erschienen ist. Da kann man auch nachlesen auf 600 Seiten, wie komplex solche Versuche zum Teil auch schon waren.
Ja.
Und das ist, finde ich, und wie komplex auch die Überlegungen dazu sind. Und das ist, finde ich, auch eine wichtige und interessante Erfahrung.
Okay, das kommt natürlich in die Shownotes. Da gibt es einen Link irgendwo hin. Wunderbar. Damit haben wir das auch mal erklärt, was Goethe mit Ultraviolett zu tun hat.
Sehr schön. Haben wir ein Wesentliches, glaube ich, nicht.
Das war Folge 21 des Goethe-Podcast Natur und Geist mit Thomas Schmuck und Markus Anhäuser. Alle Infos zur Folge findet ihr wie immer in den Infos zur Folge. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik habt, könnt ihr das alles in den Kommentaren auf der Podcast-Seite bei Spotify oder Apple Podcast loswerden. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst uns bitte gerne ein paar Sterne. Das hilft uns beim Algorithmus und wir werden bekannter. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Thomas hat gerade ein Buch zur geologischen Sammlung Goethes veröffentlicht. Sehr gelungen und sehr schön. Es ist das erste Buch überhaupt zu dem Thema. Also, wenn ihr euch vertiefen wollt, die Infos dazu stelle ich in die Shownotes. Und das war's für heute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.